Guten Tag, mein Name ist Hans Bürger. Ich hatte heute in der Pressestunde den Chef der Freiheitlichen Partei, Klubobmann Herbert Kickl, zu Gast. Er war übrigens überraschend für alle, die wir recherchiert haben, zum allerersten Mal in der ORF-Pressestunde. Die Fragen stellte mit mir die stellvertretende Chefredakteurin und Innenpolitikchefin des Profil, Eva Linsinger. Natürlich ging es um alle aktuellen Themen, von der Ukraine, Russland bis zur Teuerung in Österreich und auch zur Frage, wen und ob die Bundespartei FPÖ jemanden zur Bundespräsidentenwahl 2022 aufstellen wird.
Herr Klubobmann Kickl, jetzt gleich nach der Pressestunde beginnt dieser Gedenktag an die Befreiung vom Nationalsozialismus. Da sind Sie eingeladen. Gehen Sie dann dorthin?
Nein, ich werde diesmal nicht dabei sein, weil wir haben ja heute auch noch einen anderen Tag. Und es ist der Muttertag und ich hoffe, dass heute trotzdem viele Leute hier zusehen, weil eigentlich gehört dieser Tag den Müttern. Und ich denke, dass es gut ist, wenn wir diesen Muttertag haben, weil er uns einmal im Jahr daran erinnert, dass wir eigentlich jeden Tag im Jahr Danke sagen sollten für die großartigen Leistungen, die die Mütter vollbringen. Und ich werde das nämlich dann danach, nach der Pressestunde, auch persönlich bei meiner Mutter tun.
Es findet heute am Abend das Fest der Freude am Heldenplatz statt, zur Erinnerung an die Befreiung vom Nationalsozialismus. Ist dieser Jahrestag für Sie ein Freudentag?
Ja, natürlich ist es das. Ich denke, dass diese Kapitulation von Nazi-Deutschland und das Ende des Zweiten Weltkrieges, dass das eine unglaubliche Befreiung gewesen ist von einem Albdruck, von einem Leidensdruck, den wir uns heute gar nicht vorstellen können. Es hat nicht nur millionenfaches Sterben, sinnloses Sterben im Krieg und in der Zivilbevölkerung ein Ende genommen, sondern natürlich auch ein verbrecherisches Regime, das ja eine industrialisierte Massenvernichtung durchgeführt hat. Und so gesehen ist das natürlich ein Tag der Freude. Es ist hier quasi eine Tür zu einem neuen Raum aufgemacht worden. Man muss halt nur so ehrlich sein, dass es noch ein weiter Weg dann auch gewesen ist, bis die Menschen dann tatsächlich ein Leben in demokratischen Verhältnissen in einer Situation führen konnten, wo es dann wieder ein bisschen einen Wohlstand und Ähnliches gegeben hat. Also das Ende des Krieges und das Ende des Schreckens des Nationalsozialismus war noch nicht der unmittelbare Eintritt in eine Phase des Glücks und der Zufriedenheit. Da hat es noch eine Zeit gedauert, 10 Jahre, um genau zu sein. Und ich bedauere das sehr, dass wir dann 10 Jahre später ein Neutralitätsgesetz verabschiedet haben, einen Staatsvertrag bekommen haben. Und ich muss heute erleben, dass diese Dinge eigentlich wenig wertgeschätzt werden von Seiten der Regierungspolitik, dass man die Neutralität geradezu mit Füßen tritt.
Auf das kommen wir noch. Wir kommen jetzt zum Ukraine-Krieg. Es haben auch damals 1945 ukrainische Truppen Wien mitbefreit. Jetzt ist die Ukraine Opfer eines Angriffskriegs von Russland. Die EU hat dagegen protestiert, hat auch Sanktionen verhängt. Das jüngste Sanktionsvorhaben ist ein Ölembargo. Sie sind da dagegen. Warum eigentlich? Wie denn sonst als mit Wirtschaftssanktionen soll denn die EU gegen den Aggressor Russland vorgehen?
Frau Linsinger, es wäre schön, wenn es so wäre, wie Sie es sagen. Und es wäre schön, wenn es so laufen würde, wie sich das diejenigen vorstellen, die jetzt diese Sanktionen auf den Weg bringen. Ich glaube, es ist ein bisschen ein naiver Ansatz, um das einmal etwas vorsichtig zu formulieren. Ich habe einen sehr, sehr gescheiten Satz gefunden in der Vorbereitung zu dieser Pressestunde. Er stammt von Hans-Werner Sinn. Sie werden ihn kennen. Er war lange Zeit Vorsitzender des deutschen IFO-Instituts. Und er hat gesagt, wir können natürlich hier im Westen, und ich glaube, da kann man von Österreich genauso sprechen wie von Deutschland, das macht nicht viel Unterschied, wir können natürlich jetzt bei uns den Ölhahn zudrehen. Wir können dann in weiterer Folge den Gashahn zudrehen, das können wir alles machen. Aber was wir damit nicht können, das ist Putin den Geldhahn zudrehen. Und das ist, glaube ich, das, was die Politik den Menschen fälschlicherweise einzureden versucht. Dass man sagt, wir machen jetzt diese Sanktionen und damit werden wir den Geldfluss nach Russland kappen. Nein, Russland wird sich anders finanzieren. Und Sie wissen genauso gut wie ich, dass es also jetzt gerade im Zusammenhang mit der Gasfrage zum Beispiel, dass es da eine zweite Pipeline gibt, die dann nach China gebaut wird, dass Russland wohl kaum Probleme haben wird, das Öl anderswo auf der Welt abzusetzen. Die Inder zum Beispiel haben da einen ganz, ganz großen Bedarf. Und deswegen glaube ich, dass die Dinge hier nicht zu Ende gedacht werden von Seiten der Regierung in Österreich, aber auch von Seiten all derer, die das befürworten. Und jetzt noch etwas, das ist mir noch wichtig, weil wir vom Öl reden und Österreich teuer mit bei diesen Sanktionen dabei ist. Ich glaube ja, dass Öl eine Vorstufe zum Gas ist. Denn sie werden mit den Ölsanktionen Russland nicht in die Knie zwingen. Und da muss man sich die Frage stellen, ja bitte, wie geht's denn weiter? Wenn es mit dem Öl nicht funktioniert, dann kommt als nächstes das Gas. Und dann sind wir in einer Situation, wo man tatsächlich, glaube ich, die Dinge richtig analysiert, wenn man von einem Knieschuss spricht. Also dann sind wir nicht mehr bei diesem Frieren für den Frieden, weil dann wird es keinen Frieden geben und beim Frieren wird es auch nicht bleiben, sondern dann wird man die gesamte Wirtschaft nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa um Jahrzehnte zurückkatapultieren. Und das ist aus meiner Sicht hochgradig verantwortungslos.
Du das normalerweise nicht, wenn wir schon Thema gewechselt haben. Aber ich kriege es irgendwie nicht aus dem Kopf, wie deutlich Ihre Worte jetzt waren zum 8. Mai. Wäre es da nicht ein politisches Signal, wenn Sie doch bei diesem Gedenktag dabei wären und ohne mich jetzt in Ihr Privatleben einmischen zu wollen und die Mutter nachher besuchen? Oder?
Ja, Herr Bürger, ich glaube, es ändert jetzt nichts daran, ob ich dort dabei sitze oder ob ich dort nicht dabei sitze. Na, ich denke, dass an diesem 8. Mai ein politisches Signal ganz, ganz wichtig ist, dass wir jetzt aus einer Spirale der Eskalation herauskommen. Ich habe das Gefühl, die politischen Verantwortungsträger nicht nur in Österreich sind im Wesentlichen Getriebene und merken gar nicht, wie die Ereignisse sie immer mehr in eine Eskalationsspirale hineinreißen, damit wir am 8. Mai nicht in einer Situation sind, dass wir 77 Jahre später wieder am Rande eines Krieges stehen. Ich glaube, das wäre jetzt angebracht. Ja, aber noch ist der Krieg räumlich begrenzt. Und wenn man so weitermacht, und das ist das, was ich befürchte, wenn man hier weiter an der Eskalationsspirale dreht, zum Beispiel durch die Lieferung von schweren Waffen, dann wird mit jedem Tag die Gefahr größer, dass das eskaliert und dass wir möglicherweise in ganz Europa in diesen Konflikt hineingezogen werden. Und das ist für mich die zentrale Botschaft an diesem 8. Mai, 77 Jahre nach Ende des Krieges.
Also keine Waffen liefern an die Ukraine.
Ich bin gegen diese Lieferung von schweren Waffen. Was jetzt Österreich betrifft, ohnehin, das ist ja ein absolutes No-Go für ein neutrales Land. Ja, aber da müssen Sie dann auch dazu sagen, dass Österreich natürlich über einen speziell eingerichteten EU-Topf in diesem Zusammenhang Friedensfazilität nennt man das. Das sind dann immer so schön färberische Vokabeln, wo die Mitgliedstaaten einzahlen und aus diesem Topf heraus werden dann Waffenlieferungen der EU in die Ukraine finanziert. Da ist Österreich mit dabei und jetzt kann man natürlich hergehen und sagen, ja, aber Österreich liefert doch nur den Treibstoff. Ja, aber der Panzer kann halt nur mit Treibstoff fahren. Also so einfach kann man sich's nicht machen. Also da begeht die Regierung ganz offenkundig Neutralitätsbruch. Das halte ich für unverantwortlich. Ich glaube aber auch nicht, sage ich auch dazu, ich glaube auch nicht, dass es eine gescheite und eine zu Ende gedachte Strategie ist, wenn man von Seiten der NATO von Deutschland zum Beispiel hier schwere Waffen liefert, dann was soll herauskommen? Ich glaube nicht, dass am Ende die Ukraine diesen Krieg gewinnen wird.
Steht so das für Sie schon fest?
So realistisch, glaube ich, muss man sein. Bevor das passiert, Frau Lehnsinger, befürchte ich etwas anderes. Dass eine in die Enge getriebene Großmacht, die bis an die Zähne mit Zerstörungswaffen und mit Vernichtungswaffen bewaffnet ist, dass die in einer solchen Situation dann vielleicht noch eher auf die Idee kommt, von diesen Waffen Gebrauch zu machen. Und das ist ein verheerendes Szenario. Das will ich mir gar nicht ausdenken, was das bedeutet. Und da sollen diejenigen, die jetzt für diese Waffenlieferungen plädieren, einmal darüber nachdenken, ob sie nicht genau dieses Risiko mit diesen Waffenlieferungen noch verstärken.
Aber was soll die Ukraine machen? Aufgeben?
Schauen Sie, Friedenspolitik ist immer Realpolitik. Man kann sich unglaublich vieles wünschen, man kann da ganz utopisch unterwegs sein, aber ich glaube, das, was jetzt angebracht ist, das wäre der Versuch, hier eine Lösung zu finden, wo auch Russland einigermaßen gesichtswahrend aus diesem Konflikt herauskommt. Ich stelle aber das Gegenteil fest. Und ich finde das übrigens interessant, weil wir von den schweren Waffen gesprochen haben. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass der deutsche Bundeskanzler das zunächst gar nicht wollte. Der wollte das gar nicht. Deutschland hat sich bis vor wenigen Wochen noch dagegen ausgesprochen, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern. Dann passiert etwas Interessantes. Dann gibt es ein Treffen von, glaube ich, 40 Verteidigungsministern, wo? In Deutschland, aber nicht auf deutschem Boden, sondern auf amerikanischem Boden in Deutschland, unter Führung des amerikanischen Verteidigungsministers, der engstens verwoben ist mit der amerikanischen Rüstungsindustrie. Das muss man auch dazu sagen. Und seitdem ist alles anders und jetzt werden schwere Waffen exportiert. Und darf ich Ihnen eines dazu sagen? Und das ist deswegen so bedenklich, weil die NATO hier Schritt für Schritt immer mehr in diesen Konflikt hineinkommt. Und Sie können ja nicht einen Panzer dorthin schicken, Sie müssen die Leute ja auch ausbilden. Das heißt, deutsche Soldaten oder NATO-Soldaten bilden jetzt dann die Ukrainer auf diesem schweren Gerät aus und, und. Und damit steigt die Gefahr einer Eskalation mit jedem Tag dieses Konflikts und mit jeder dieser Maßnahmen weiter. Und
aber Herr Kickl, es ist Sigmund auf dieser
Freud hat
Seite
gesagt, dass die Stimme der Vernunft leise ist. Und ich habe das Gefühl, sie ist in diesen Tagen ganz besonders leise und ich kann gerade als österreichischer Politiker, die österreichische Bundesregierung nur auffordern, hier herauszusteigen aus dieser Eskalationsspirale, hier alle Seiten dazu aufzurufen, zur Besinnung zu kommen und anzuerkennen, dass Friedenspolitik Realpolitik ist.
Aber warum, es wird doch niemand, warum muss ein Aggressor und einer, der Menschen abschlachten lässt, ein Land überfällt, gesichtswahrend aus dem herauskommen?
Schauen Sie, was mich an dieser Debatte so stört, ist die Einseitigkeit. Es wird niemand, Sie werden niemanden finden, der nicht schärfstens diesen Angriffskrieg der Russen verurteilt und der das menschliche Leid dort lieber heute als morgen beendet haben will. Das ist ja selbstverständlich. Aber jeder Krieg, der geführt wurde, auch in der Vergangenheit, ist ja nie als Angriffskrieg deklariert worden. Das machen ja die Russen jetzt auch nicht so. Alle amerikanischen Militärinterventionen waren niemals Angriffskriege.
Die Russen sagen, es sei zur Entnazifizierung.
Ja, aber das waren immer Befreiungskriege. Da ist die Freiheit Europas und die deutschen Werte sind am Hindukusch verteidigt worden. Die Freiheit Deutschlands und der Amerikaner ist durch das Bombardement Belgrads verteidigt worden. Also tun wir bitte nicht so, als ob das der erste Angriffskrieg wäre. Und das, was ich vermisse jetzt bei dieser ganzen Sache, ist, dass wir hier klare Worte der Verurteilung finden, aber anderswo nicht. Und jetzt frage ich Sie, wie kommen wir denn in eine gedeihliche Entwicklung für die Zukunft, wenn man nicht versucht, auch in diesem Konflikt Ursachenforschung zu betreiben? Sie müssen doch immer, wenn Sie einen Konflikt zwischen zwei Menschen lösen wollen, dann müssen Sie doch auch einmal hergehen und einmal sagen, ja, was hat denn zu diesem Konflikt geführt?
Lassen Sie uns jetzt bei Ihnen Ursachenforschung betreiben.
Jetzt kann man den Papst zitieren, damit es eine unverdächtige Stelle ist.
Vom Papst und der zu sagt, Ihnen.
Ja, aber Frau Lehnsinger, das ist schon wichtig.
Lassen Sie mich vielleicht meine Frage stellen.
Ich war ja noch nicht fertig.
Sie haben gesagt, Sie sind skeptisch bis gegen die Sanktionen. Sie haben gesagt, man muss bei der Ukraine auch aufpassen. Ich frage mich und viele andere fragen sich das. Woher kommt diese Position der FPÖ? Die FPÖ hat traditionell sehr enge Kontakte zu Putin, sehr enge Kontakte zu Russland. Putin war bekanntlich sogar bei der Hochzeit der Ex-Außenministerin Kneißl. Dort gab es den berühmten Knicks. Ihr Vorvorgänger Strache war öfter bei Putin. Es gab sogar diesen Freundschaftsvertrag. Ist das der Grund, warum Sie eher auf der Seite Russlands stehen?
Ich stehe hier nicht auf der Seite Russlands. Das weise ich ganz entschieden zurück, sondern ich stehe auf der Seite der Neutralität. Und das ist dasjenige, was ich von der österreichischen Regierung einfordere. Und Neutralität zu leben, das heißt, sich die Freiheit zu bewahren, beiden Seiten kritisch gegenüberstehen zu können und für beide Seiten Verständnis zu entwickeln. Das heißt Neutralität. Das, was Österreich macht, ist einseitig Stellung zu beziehen und überhaupt kein Verständnis für andere Positionen zu entwickeln. Und jetzt kann man sagen, russische Sicherheitsinteressen sind illegitim. Dann frage ich mich, warum sind aber überall auf der Welt amerikanische Sicherheitsinteressen legitim? Wenn die Amerikaner sagen, wir wollen keine Raketen in Kuba haben, weil das ist vor unserer Haustür, dann ist das legitim. Wenn Moskau sagt, man will die NATO mit Raketen nicht vor der Haustür, dann ist das ein unglaublicher Skandal. Sehen Sie, und das ist das, was mich stört. Und mich wundert es nicht, dass NATO-Staaten das machen, aber mich wundert es, dass Österreich sich hier hineintreiben lässt und mit hineinziehen lässt. Und das passt nicht zu einer neutralen Position. Und jetzt zu den Dingen, die Sie angesprochen haben.
Darf ich Sie nur da an dieser Stelle, der Völkerrechtsexperte Ralf Janik unumstritten eigentlich sagt, Österreich darf sehr wohl benennen, wer in einem Konflikt Aggressor ist, kann sich an Sanktionen beteiligen. Und dann sagt er noch, im Völkerrecht werden neutrale Staaten nicht als Inseln gesehen, die sich gar nicht äußern dürfen. Das sei allenfalls eine politische Auslegung, rechtlich nicht richtig.
Ja, aber
das heißt, Herr Bürger, das habe ich ja nicht verlangt, sondern...
Ja, aber von näher vom Bundeskanzler nein, verlangen
das,
Sie,
nein,
dass
das
er sich
nein, das habe ich nicht, nein, das habe ich nicht bestritten, aber denken wir es einmal von der anderen Seite her durch. Es ist ja vollkommen legitim, was jetzt der ukrainische Präsident macht. Der fährt eine Strategie, wo er logischerweise von für sich vollkommen logisch versucht, möglichst viele in diesen Konflikt hineinzuziehen. Und das ist,
naja, will Hilfe.
Noch einmal, das ist logisch und legitim, aber ich muss mich ja als Österreicher fragen, ist das das, was ich guten Gewissens gegenüber meiner Bevölkerung vertreten kann? Und da sage ich, das ist es nicht.
Aber hat Österreich nicht auch die Pflicht, der angegriffenen Ukraine beizustehen?
Ja, wir haben hier eine humanitäre Verpflichtung, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich denke, wir haben die Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir dieses Morden und dieses sinnlose Töten möglichst rasch beenden. Das tun wir nicht, indem wir schwere Waffen liefern. Da werden wir den Krieg nur noch verlängern, da wird es noch mehr Tote geben.
Und es gibt ja auch
gescheite Leute, die sagen, ja, meistens ist es dann in der Geschichte so, dass wenn der Blutzoll ein besonders hoher ist, dann ist auch die Rache eine besonders große. Und jetzt noch etwas, auch was die Sanktionen betrifft, Frau Linsinger, ich habe es ja schon gesagt, es wäre schön, wenn es so funktionieren würde. Schauen Sie in den Iran. Wie lange gibt es schon Sanktionen der gesamten Weltgemeinschaft gegen den Iran? Und was hat es bewirkt? Gar nichts hat es bewirkt. Und wissen Sie, warum es nichts bewirkt hat? Weil der Iran in einer ähnlichen Situation ist wie Russland, weil er auf großen, ich glaube, den weltgrößten Gasvorkommen sitzt und weil er der viertgrößte Exporteur von Erdöl ist. Die viertgrößten Erdölvorkommen der Welt. Und sie finden überall Abnehmer dafür. Und das gleiche Problem haben wir in Russland. Und da haben die Menschen in der Ukraine gar nichts von diesem naiven Zugang, der hier von politischen Vertretern, von Pressevertretern immer wieder sozusagen als Nachweis der eigenen Moral ja schon fast inszeniert wird. Das hilft ihnen nicht. Das wird das Leiden nur verlängern. Das ist keine Moral, das ist Moralisieren. Ich muss dafür sorgen, und das ist die Aufgabe eines österreichischen Politikers, dass die eigene Bevölkerung hier nicht unter die Räder kommt. Aber genau das wird passieren, wenn man an dieser Embargospirale weiterdreht, weil die Preise weiter explodieren werden. Das ist genau eine logische Folge, weil das Leben noch weniger leistbar wird und weil gleichzeitig die Wirtschaftsleistung nach unten geht. Und das wird ein Desaster.
Sie reden heute wie aufgezogen. Ich habe jetzt eine Frage, die Sie mit einem einfachen Ja oder Nein beantworten.
Ich habe die andere noch gar nicht beantwortet, weil der Herr Bürger hat dazwischen gefragt.
Die konkrete Frage weil Sie waren sehr schnell weg von Russland. Sie haben neulich Le Pen zu ihrem Abschneiden bei der französischen Wahl gratuliert. Mhm. Le Pens Partei, Schwesterpartei der FPÖ, hat sehr enge Kontakte zum Kreml, zu Putin, hat auch Geld bekommen von Russland. Hat die FPÖ jemals Geld bekommen aus Russland?
Ganz einfach, nein. Und jetzt lassen Sie mich noch auf Ihre anderen, es waren ja keine Fragen, es waren ja mehr Vorwürfe und unrichtige Behauptungen, die Sie da in eine Frage verpackt haben. Lassen Sie mich da mal noch kurz eingehen.
Ja,
das ist ja gut, dass Sie mich darauf ansprechen, weil da kann man ja gleich der Legendenbildung ein bisschen vorbauen. Wissen Sie, ein Vertrag, das ist etwas, wo rechtliche Folgen daran gebunden sind, wenn sich jemand nicht daran hält und so weiter. Das ist ein Vertrag. Das, wovon wir sprechen, das war eine gemeinsame Absichtserklärung. Wenn man die einhält oder nicht, ist das an keinerlei Rechtsfolgen gebunden. Da ist nie irgendetwas daraus erwachsen. Da hat es nie irgendwelche Aktivitäten gegeben. Das war ein totes Stück Papier. Das ist der sogenannte Vertrag, der der Nachweis dafür sein soll, dass wir eine besondere Russlandnähe haben. Der zweite Nachweis, den Sie gebraucht haben, war Karin Kneißl. Na, Karin Kneißl war eine unabhängige Ministerin in dieser Regierung. Und Karin Kneißl ist übrigens auch in der Regierung geblieben, als die freiheitlichen Minister die Regierung verlassen haben, nur zu ihrer Erinnerung. Und dann haben Sie, glaube ich, noch einen Punkt genannt.
Es gab etliche Besucher von Strache bei Putin. Sie haben selbst einmal die Russlandfreundlichkeit von Strache kritisiert.
Noch einmal. Ja, das tue ich, aber aus einem anderen Grund. Aus einem anderen Grund. Wenn Sie jetzt wirkliche Verbindungen suchen zwischen österreichischen politischen Entscheidungsträgern und Russland, ja, dann müssen Sie in die Reihen der Sozialistischen Partei schauen. Da gibt es ja jetzt den Bundeskanzler Kern, der seine politische Leidenschaft entdeckt hat, nachdem er zurückgetreten ist und jetzt da von Fernsehauftritt zu Fernsehauftritt tingelt und alles ganz genau weiß. Der war ganz eng mit Russland. Und das war nicht irgendein bedeutungsloses Stück Papier, sondern da haben Leute Millionen gecasht für diese Tätigkeit. Alfred Gusenbauer ist jemand, der da in diesem Ostbereich unglaublich aktiv ist, auf ÖVP-Seite. Ich meine, Wolfgang Schüssel ist ja durch alle Medien gegangen, als jemand, der hier engste Verbindungen hat und sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, hier irgendwo auszusteigen. Deripaska mit Wolf, seine Achse. Wolf, das ist derjenige, für den die ÖVP dann wahrscheinlich auch noch das Finanzamt zu einer Sonderschicht aufmacht. Dieser kleine österreichische Oligarch, der sozusagen am Gängelband des großischen Leuchtens. Nein,
ja.
Aber das zeigt, Herr Bürger, das zeigt, dass wenn Sie Verbindungen von österreichischen Parteien nach Russland suchen, dann schauen Sie zur SPÖ und dann schauen Sie zur ÖVP. Dort ist viel Geld geflossen. Viel Geld
Politiker
geflossen.
Hübner hat im russischen Fernsehen vor einer Woche ein Interview gegeben, wo er ganz klar Stellung für Putin bezieht. Also, und sich in dieser Frage ganz klar auf Seite Russlands stellt.
Also, ich denke, dass das, was der Abgeordnete Hübner hier zum Ausdruck gebracht hat, nichts anderes ist als das, was einem neutralen Staat gut ansteht, dass man nämlich im Interesse einer tragfähigen Zukunftslösung ein Verständnis für beide Seiten entwickeln muss. Und jetzt sage ich noch einmal etwas. Die zweite Seite in diesem Konflikt ist ja viel weniger die Ukraine, als dass es die NATO und die EU ist. Das ist ja ein gewisser Stellvertreterkrieg. Und jetzt nehme ich die Amerikaner einfach ernst. Wenn die Amerikaner sagen, wir haben ein legitimes Sicherheitsinteresse und das darf niemand verletzen, wurscht, wo es auf der Welt ist, jetzt aktuell bei den Salomonen, die eine chinesische Flottenbasis einrichten wollten, da sagen die Amerikaner, nein, nein, das geht nicht, das verletzt unsere Sicherheitsinteressen. Die Salomonen sind eine winzige Inselgruppe im Südpazifik, ja, nördlich von Australien, tausende Kilometer von den USA entfernt. Aber das ist alles legitim. Und jetzt nehme ich die Amerikaner nur beim Wort und dann muss man doch bitte auf die Bremse steigen. Wenn man das, was man für sich selbst in Anspruch nimmt, dann auch für andere gelten lassen kann.
Ich wollte nur sagen, die Pressestunde dauert 55 Minuten, ein bisschen kürzere Antworten. Zwei Fragen, die auch wahrscheinlich nicht kurz zu beantworten sind. Aber Sie haben gesagt, was soll die Ukraine jetzt machen? Was sollen die jetzt machen? Aufgeben?
Ja. Schauen Sie.
Oder sagen.
Naja, ich glaube, dass eine vernünftige Verhandlungslösung ja schon am Tisch gelegen ist. Und das ist auch augenfällig, dass hier ein gewisser Schwenk passiert ist. Ich habe zumindest vor einigen Wochen dem, was ich medial entnommen habe, ich habe daraus abgeleitet, dass es in der Ukraine auch eine gewisse Beweglichkeit gibt in der Frage der Neutralität. Das war ja ein Modell, das ich als österreichischer Politiker immer forciert hätte, weil wir ein Paradebeispiel dafür sind, dass man als neutraler Staat in einer geopolitisch exponierten Lage gut abschneiden kann. Und ich habe jetzt festgestellt, dass das mehr und mehr weg ist. Es redet jetzt niemand mehr vom Frieden seit diesem Treffen da in Ramstein, sondern alle reden nur mehr von einer Entscheidung am Schlachtfeld. Und das halte ich für, noch einmal, unverantwortlich und für hochgradig gefährlich. Glauben Sie wirklich, dass die Russen jemals auf die Krim verzichten würden? Glauben Sie es wirklich? Dann könnte ich die Amerikaner...
Auch annektiert.
Frau Lensinger, Sie werden das sicherlich wissen, das ist richtig, das ist annektiert. Und wissen Sie, was Hawaii ist? Hawaii, ein amerikanischer Bundesstaat, ist annektiert. Das wurde von den Amerikanern annektiert, weil es ein wunderbares Atoll im Pazifik ist, das sich ganz hervorragend strategisch eignet. Dann hat man sich das einverleibt und heute ist es ein ganz, ganz wichtiger Stützpunkt für die Amerikaner. Glauben Sie, dass die das den Hawaiianern zurückgeben?
Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir von Hawaii nach Österreich kommen. Eine der Konsequenzen dieses Ukraine-Kriegs ist eine extreme Teuerung. Die Energiepreise steigen sehr stark. Viele Haushalte stöhnen über die ganz hohe Stromrechnung. Jetzt kam ein Vorschlag von Kanzler Karl Nehammer, der gesagt hat, man soll bei denjenigen Konzernen, die übermäßig von der Krise profitieren, die Gewinne abschöpfen. Sie haben öfter die hohen Gewinne der Energieunternehmer kritisiert. Wie stehen Sie zum Vorschlag Nehammers?
Ich glaube, was Nehammer gemeint hat, war eine steuerliche Abschöpfung für Unternehmen, die im Staatseinfluss auch stehen. Ich denke, das ist dann etwas zu kurz gedacht. Denn wenn ich steuerlich hier mit einer Sondersteuer reingehe, zum Beispiel so wie es die Italiener auch machen, ja, dann muss ich natürlich alle dort entsprechend besteuern. Nicht nur diejenigen, die im Staatsbesitz
sind. Auch private.
Sondern jedes Unternehmen zahlt ja Steuern, oder? Natürlich. Ja. Und warum soll jetzt, Hausnummer, dann der OMV-Konzern eine Sondersteuer zahlen, aber BP nicht? Das ist ja nicht einzusehen.
Das heißt, Sie sind für eine Steuer für alle.
Das ist eine Möglichkeit, dieses italienische Modell zur Anwendung zu bringen und zu sagen, wer sind jetzt im Wirtschaftsbereich die großen Profiteure und auf diesen Profit schlagen wir eine Sondersteuer drauf. Und was die Energieunternehmen im staatsnahen Bereich betrifft, ja, da ist es ja eigentlich eine einfache Übung, dass man diese Dividenden zurückgibt, dass man das einfach zurückverteilt, dass man sagt, dieses Geld wollten wir gar nicht, das ist unanständig, das nimmt der Finanzminister nicht an. Hier sorgen wir in einem Ausgleichsmechanismus dafür, dass wir dieses Geld verwenden, um die Pensionen an die Inflation anzupassen, um die Sozialleistungen an die Inflation anzupassen, um mit Einmalzahlungen auszuhelfen. Das ist, glaube ich, alles das, was notwendig ist. Oder man geht einen anderen Weg, schafft die Steuern in bestimmten Bereichen überhaupt ab und friert die Preise ein. Aber wollen muss das. Ich weiß nicht, worauf die Regierung wartet. Die bildet da irgendwelche Sitzkreise, um etwas zu beobachten, was ohnehin für jeden offenkundig ist. Was wollen denn die beobachten? Die Teuerung sieht jeder, der einkaufen geht.
Allein die Mehrwertsteuereinnahmen in Österreich sind jetzt die letzten 30,96 Milliarden Euro. Sie schlagen vor, dass man die deutlich kürzt. Sind das nicht unglaubliche Summen, die man letztlich nicht dem Staat plötzlich entreißen kann?
Herr Bürger, ich will das ja nicht überall kürzen, sondern ich will es dort kürzen, wo es schlicht und ergreifend lebensnotwendig oder überlebensnotwendig ist. Und das betrifft immer größere Teile der Bevölkerung, weil kein Ende dieser Preislawine in Sicht ist. Wir reden da nicht nur mehr vom unteren Einkommensteil, das geht schon hinein in die Mittelschicht und da wird es dramatisch. Und da muss der Staat handeln und Sie kennen wahrscheinlich auch die Berechnungen der Agenda Austria, die berechnet hat, dass allein aufgrund der Teuerung Steuermehreinnahmen in den Jahren 22 und 23 zwischen vorsichtig gerechnet 7,5 Milliarden Euro zu erwarten sind und wenn man es etwas großzügiger rechnet, 11 Milliarden Euro. Und davon einen Teil herzunehmen und denjenigen zurückzugeben, die jetzt nicht mehr wissen, wie sie ihr tägliches Leben bewerkstelligen sollen. Das ist doch die erste und vorrangigste Aufgabe der Politik. Das ist viel wichtiger, als nach Moskau oder nach Kiew zu fahren.
In welcher Form soll das denn zurückgegeben werden? Soll es da Steuererleichterungen geben? Sollen Steuern, Sie schlagen vor, es sollen Steuern auf Grundnahrungsmittel gestrichen werden? Soll das sozial gestaffelt werden? Und wie wollen Sie sicherstellen, dass Lebensmittelkonzerne das auch weitergeben?
Das, glaube ich, kann man gesetzlich regeln und den Lebensmittelkonzern, den schaue ich mir an, der das nicht weitergibt, weil das wird derjenige sein, der keine Kunden mehr haben wird. Ja? Weil er sich nämlich vorwerfen wird lassen müssen, dass er hier ein Krisen- und Kriegsgewindler ist. Also das ist nicht das Problem. Und wenn Sie mich fragen, wie man insgesamt helfen soll, ja, rasch und unkompliziert. Das ist genau das, was die Regierung nicht tut. Und deswegen, wir würden einen Teil von diesen Mehreinnahmen dadurch zurückgeben, wenn Sie die Steuern einfach streichen in bestimmten Bereichen. Streichen Sie es weg, das ist die einfachste Variante, das weiterzugeben. Nicht komplizierte Gutscheine und was Ähnliches. Und mit dem restlichen Teil des Geldes, dort müssen Sie mit Einmalzahlungen hineingehen. Aber nicht mit einem Gutschein, den Sie dann nächstes Jahr vielleicht irgendwann einlösen können, sondern jetzt und sofort. Da könnte man zum Beispiel eine Art Österreich-Sparbuch oder so etwas einrichten, wo man für die Leute, die das brauchen, dieses Geld direkt dorthin überweist. Dann hat die Frau Müller als eine Betroffene dieses Guthaben auf ihrem Österreich-Sparbuch und sie soll es dann verwenden, wie sie es eben zur Verwendung bringen will.
Fassen wir zusammen. Bei den Gewinnabschöpfungen sagen Sie, wenn, dann soll es auch für Private gelten und nicht nur für staatsnahe Unternehmen. Sie sagen, es muss rasch geholfen werden und Sie sind für die Streichung bestimmter Steuer und zusätzlich für Einmalzahlungen. Was würde denn das alles kosten?
Das ist auch interessant, dass Sie diese Frage stellen. Diese Frage hat in Zeiten von Corona kaum jemand gestellt, als Milliarden für sinnlose Lockdowns verbraten worden sind, ja, wo wir wissen, dass ein Lockdown pro Woche zwischen 750 Millionen, das war die günstigste Variante, und 1,8 Milliarden Euro gekostet hat. Dort hat niemand diese Frage gestellt. Und ehrlich gesagt, das Geld stellt man auf, wenn man es will. Es scheitert nicht am Geld, es scheitert am Wollen. Und ich sage Ihnen, warum? Weil der Finanzminister der größte Profiteur ist. Und jeden Tag, den man zuwartet und jeden Tag, wo man dort sitzt und irgendwelche Gremien tagen lässt und die Beobachtungsgruppe dort irgendwo vorwerken lässt, jeden Tag klingelt es am Konto des Finanzministers. Und der Herr Finanzminister braucht das, weil er damit die Löcher stopfen muss, die er aufgerissen hat mit einer unverantwortlichen Corona-Politik, Stichwort Lockdown. Das war unverantwortlich und das muss er jetzt stopfen. Und deswegen kommen die Herrschaften nicht in die Gänge.
bin ja ganz erstaunt, weil wir wollten um 11.33 Uhr einen Themenwechsel machen.
Den haben wir spät
selbst gemacht um 11.33 Uhr zu Corona. Wir erleben hier heute einen sehr sanften Herbert Kickl, auch von der Stimmlage.
Aber sagen Sie bitte nicht danach, dann ich hätte Kreide gefressen.
Ich sage gar nichts danach. Jetzt würde ich gerne den anderen Herrn Kickl kurz einspielen. Da geht es jetzt auch um Corona.
Die Bundesregierung führt gemeinsam mit den Landeshauptleuten vor den Augen einer ebenso betroffenen wie staunenden Weltöffentlichkeit unser Land kerzengerade in eine Corona-Diktatur.
Wir alle haben ein intaktes Immunsystem. Und ein intaktes Immunsystem, das macht den Menschen stark gegen jede Art von Virus, mitsamt all den Mutationen, die jetzt von irgendwelchen Leuten plötzlich neu entdeckt worden sind.
Jetzt habe ich endlich die Gelegenheit, Sie zu fragen, ob Sie das ernst meinen, alles, oder ernst gemeint haben. Solche Dinge, dass das Immunsystem uns vor Corona bewahrt.
Wissen Sie, was die besonders verwerfliche Vorgangsweise jetzt an dieser Einspielung ist? Dass Sie nämlich den zweiten Teil weggelassen haben. Das, was ich dort formuliert habe, das ist ein Bild. Ich habe ein Bild gezeichnet. Ich habe gesagt, so wie uns der Körper vor Viren schützt, und das werden Sie bitte nicht bestreiten, das ist, glaube ich, allgemein gut, auch in der Medizin, wenn er unter sein intaktes Immunsystem dort hilfreich ist, sonst wird es ja nicht Risikogruppen geben, wozu unter anderem die Leute gehören, die ein geschwächtes Immunsystem haben. Sonst wäre ja das auch alles das ein Blödsinn.
Aber jetzt lassen Sie
jetzt werde ich ein bisschen böse, weil, und jetzt lassen Sie mich ausreden, weil ich habe dann gesagt, das, was das Immunsystem für den Körper ist, das ist diese Widerstands- und diese Freiheitsbewegung für die Republik. Das habe ich gesagt. Und ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass die Medien, anstatt jetzt hier Kritik zu üben, ein Teil dieser Freiheitsbewegung gewesen wären. Das wäre nämlich angebracht gewesen, den Mächtigen hier auf die Finger zu schauen, wo eine Grenzüberschreitung nach der anderen stattgefunden hat, raus aus dem demokratischen Spektrum hinein ins Totalitäre. Da ist ja mit Verordnungen gearbeitet worden, wo man das Parlament ausgeschalten hat. Da hat man sozusagen die Grund- und Freiheitsrechte mit Füßen getreten. Und die Medien haben das alles mitbefeuert. Und statt sich daran zu erinnern, dass sie eigentlich als vierte Gewalt die Mächtigen zu kontrollieren hätten. Stattdessen haben es die Corona-Demonstranten kritisiert. Da haben sich die Medien keinen Gefallen getan, was ihre Rolle im demokratischen Spektrum betrifft.
Sie haben gerade die Corona-Demonstrationen angesprochen. Die FPÖ hat manche davon veranstaltet. Sie waren, wie wir gesehen haben, auch auf einigen Demonstrationen dabei. Bei diesen Demonstrationen waren auch extrem rechte Gruppen. Die haben Schilder in die Höhe gehalten wie Impfen macht frei. Es gab Judensterne mit ungeimpft. Das relativiert die Verbrechen des Nationalsozialismus. Sie haben das nie verurteilt, diese Demo-Teilnehmer. Tun Sie das heute?
Frau Lensinger, ich habe vor zwei Tagen in der Tiroler Tageszeitung, glaube ich, und es hat noch eine zweite Zeitung gegeben, eine Zusammenfassung eines Interviews mit Ariel Muzikant gelesen. Und Ariel Muzikant hat mich dort als eine Art Mini-Goebbels bezeichnet.
Und vom braunen Dreck gesprochen.
Was ist das? Das frage ich Sie jetzt. Was ist das?
Das müssen Sie ihn fragen, mich würde eine Antwort auf meine Frage interessieren.
Da hätte ich gerne Ihre Einschätzung. Ich habe mich dazu geäußert. Ich habe dann auch eine, glaube ich, Anzeige bekommen wegen Verharmlosung des Nationalsozialismus. Ich kann Ihnen sagen, es ist bis heute gar nichts passiert in diese Richtung. Es ist nicht ermittelt worden, wahrscheinlich weil die Staatsanwaltschaft erkannt hat, dass das, was man mir vorgeworfen hat, ein absoluter Blödsinn ist. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
Das heißt, verurteilen Sie diese Demo-Teilnehmer mit Judenstern und Impfen macht frei Plakaten?
Jetzt sage ich Ihnen, Sie müssen mit diesen Leuten selber reden. Was ist Ihre Motivlage? Was wollen Sie damit zum Ausdruck bringen?
Ich wollte auch, weil Sie sagen, Sie sind jetzt böse, ich wollte einfach einmal zwei Kickl auch gegenüber, also ich, die Redaktion, gegenüberstellen. Wenn Sie sich da so selbst zuhören, war das in dieser Situation, wo das ganze Land unter Corona leidet, hilfreich, dann doch Öl ins Feuer zu gießen? Oder wie es in anderen Ländern ja war, es war sehr oft die Opposition auch bei den Regierungsmaßnahmen dabei. Nicht in allen Ländern, aber doch in vielen. Es hat eine Gesundheitspolitik gegeben, die die Opposition zu großen Teilen mitgetragen hat. In Österreich ja im Wesentlichen auch die SP und die Neos. Warum haben Sie gerade dieses Thema ausgewählt, um hier so scharf hineinzugehen?
Herr Bürger, es wäre ein bisschen viel verlangt von einer Partei, die die Freiheit im Namen trägt, und das tun wir als freiheitliche Partei, zu verlangen, dass man sich hier mit anderen Parteien einhängt, um die Freiheit Schritt für Schritt zu filetieren.
Um die Gesundheitspolitik zu unterstützen.
Achtung, Achtung. Das ist ein interessanter Punkt, den Sie ansprechen. Das Corona-
Sie meinen
das
die Impfung?
Das Corona-Thema ist beides. Das Corona-Thema ist ein Gesundheitsthema und es ist ein Freiheitsthema. Und es ist deswegen so wichtig, weil man im Umgang mit dieser Kombination sehr schön den Unterschied der Parteien herausarbeiten kann. Die, die Sie jetzt genannt haben, die Regierungsparteien und die, die Sie sich eingekauft haben, die sogenannte Opposition von SPÖ und NEOS, das sind diejenigen, die in diesen zwei Jahren und übrigens bis heute den Versuch unternehmen, die Freiheit gegen die Gesundheit auszuspielen. Die sagen, wenn du gesund sein willst, dann musst du auf deine Freiheit verzichten. Und dann gibt es die zweite, Denkschule. Das ist eine Komponente davon. Ja, genau, dann nehme ich dir deine Freiheit, über deinen Körper selbst zu bestimmen. Wohlwissend, dass ich mir trotz Impfung infizieren, anstecken, krank werden und weitergeben kann.
Dass die Impfung zweiter Teil,
ich war noch nicht fertig, Frau Linsinger. So viel Zeit muss sein, weil es ein wichtiges Thema ist. Und die zweite Variante ist, und das ist unser Zugang, den Versuch zu unternehmen, Freiheit und Gesundheit miteinander zu verbinden. Und wissen Sie, was das Schöne ist? Jetzt, nach etwas mehr als zwei Jahren Pandemie, dass die Evidenz uns recht gibt. Sie können das durchdeklinieren von den Tests, über die Masken, über die Lockdowns bis hin zum Impfzwang. Es ist alles das eingetreten, was die Schwurbler gesagt haben. Die Schwurbler haben Recht behalten und die Dogmatiker auf der anderen Seite, die es bis heute nicht lassen können, sind ein ums andere Mal eines Besseren belehrt worden, aber sie nehmen es nicht zur Kenntnis. Und das ist das Verrückte. Da ist ja Österreich eine Bastion der Unvernunft. Aber Herr bestehend Kickl, aus den Regierungsparteien und denen, die ihnen da die Räuberleiter Kickl, machen. Weil überall anders ist man schon viel weiter.
Es ist die Wirkung der Impfung erwiesen. Auf den Intensivstationen fanden sich viel mehr Ungeimpfte als Geimpfte und so weiter. Aber kommen wir zu einer Aussage von Ihnen. Wir haben da auch eine Einspielung vorbereitet, die für besonders viel Aufsehen gesorgt hat. Da ging es um ein angebliches Corona-Mittel. Bitte.
Eines dieser Medikamente ist natürlich Ivermectin. Das ist eines dieser Medikamente, wo wir wissen, wo wir sehen, und das ist auch in klinischen Studien bewiesen, dass es hier eine Wirksamkeit auch im Zusammenhang mit Covid-19 gibt. Die Sterblichkeit ist signifikant geringer, in Zentralafrika faktisch nicht wirklich ein Thema, dort überall, wo Ivermectin zum Einsatz kommt.
Selbst der Hersteller von Ivermectin selbst sagt, sein Mittel wirkt nicht gegen Corona. Und Ihre eigene ehemalige FPÖ-Gesundheitsministerin Beate Hattinger-Klein nennt Ihre Empfehlung für Ivermectin letztklassig und indiskutabel. War sie das? War Ihre Empfehlung unverantwortlich?
Ich bin sehr froh, dass Sie dieses Thema Ivermectin ansprechen. Nein, das war es nicht. Und Ivermectin ist deswegen so wichtig, dass man darüber redet, weil es ein Paradebeispiel dafür ist, wie Sie und wie andere, die mich da angegriffen haben, einen Diskurs zerstören. Man nimmt ein Medikament, das seit 35 Jahren in der Humanmedizin erfolgreich zur Anwendung gebracht wird, 4 Milliarden Anwendungen und 19 Todesfälle, 4 Milliarden Anwendungen und 19 Todesfälle. Dann setzen Sie das einmal in die Relation zur Impfung. Das nimmt man her und denunziert es als Pferdewurmmittel. Das ist nicht die Art und Weise, wie man redlich miteinander diskutiert, sondern das ist der Versuch, einen kommunikativen Totschläger in die Debatte einzuführen und damit alles zu ersticken. Und jetzt sage ich Ihnen etwas. Es hat ja dort im Zusammenhang mit Ivermectin viele Berichterstattungen gegeben, die an den Haaren herbeigezogen worden sind. Ich bin zum Beispiel bei dieser Pressekonferenz auch mit einem Arzt zusammengesessen, der gesagt hat, natürlich kann man Ivermectin anwenden, das heißt Off-Label-Use, besondere Verantwortung des Arztes und so weiter und so weiter. Das hat diesem Arzt eine Disziplinaranzeige eingebracht bei der Ärztekammer.
Sind Leute gestorben,
der Vorwurf, die Ivermectin genommen haben. Da komme ich auch gleich noch dazu. Ja. Dass man gegen Berufspflichten verstoßen habe, das Ansehen in der tätigen Ärzteschaft beeinträchtigt und. Und was mir hier vorliegt, ist der Rücklegungsbeschluss der Ärztekammer.
die ziehen also jetzt zurück. Das ist ganz interessant. Und die Begründung ist auch interessant. Die Begründung ist auch interessant. Laut Videos, also das, da gibt es auch Videos, nicht nur die, die Sie einspielen, empfahl der Beschuldigte Ivermectin nicht etwa zur Selbstmedikation, das ist genau das, was ich auch nicht gemacht habe, sondern riet von der eigenmächtigen Einnahme ausdrücklich ab und empfahl dem Wirkstoff nur für den Fall, dass er dem Patienten im Einzelfall ärztlich verschrieben wird. Auch wies er ausdrücklich darauf hin, dass es sich um kein offiziell zugelassenes Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen handelt. Entschuldigen, ich sage nur dazu, die dritte Impfung ist auch nur Off-Label-Anwendung, der Booster in vielen Bereichen. Und jetzt geht's weiter. Im Ergebnis ist es nicht Aufgabe eines Disziplinarverfahrens festzustellen, ob der Wirkstoff Ivermectin zur Behandlung bei Covid-19-Erkrankungen wirkungslos oder sogar schädlich ist. Schon ohne aufwendiges Beweisverfahren lässt sich aber sagen, dass die Ausführungen des Beschuldigten über Ivermectin als öffentliche Diskussionsbeiträge im Rahmen des Grundrechts auf freie Meinungsäußerung zulässig und nicht etwa so gefährlich für die öffentliche Gesundheit oder andere in Artikel 10 Absatz 2 der Menschenrechtskonvention erwähnte Rechtsgüter waren, dass sie disziplinär geahndet werden müssen. So, das ist die disziplinarrechtliche Komponente. Und gibt es eine zweite, strafrechtlich, weil Sie sagen, da sind Menschen zu Schaden gekommen. Da gibt es einen Fall, weil da haben ja die Medien haben ja Schreckensgeschichten produziert aus Salzburg. Da hat eine Ärztin aus dem Bongau einem 58-jährigen Patienten Ivermectin verschrieben. Daraufhin hat es Ermittlungen der Staatsanwaltschaft gegeben wegen grob fahrlässiger Körperverletzung. Und die Staatsanwaltschaft hat ein Gutachten eingeholt.
Aber das lesen Sie nicht vor allem.
Nein, aber das ist interessant. Nein, aber wissen Sie, was der entscheidende Punkt ist? Dass die Einnahme von Ivermectin demnach nicht der Grund für die schwere Erkrankung des Patienten gewesen ist. Dass keine typischen Ivermectin-Nebenwirkungen vorgelegen sind und dass das Präparat zu keiner Verschlechterung seines Krankheitsverlaufs und zu keiner Verzögerung der Behandlung geführt hat.
Also Sie halten an
sagt ein Gutachten der Staatsanwaltschaft. Nein,
Sie wissen,
Wissen Sie, woran ich festhalte? An einem wirklichen Diskurs, weil Wissenschaft heißt Diskurs, Wissenschaft heißt zu hinterfragen, Wissenschaft heißt unterschiedliche Meinungen zu haben, Wissenschaft heißt nicht ein Dogma zu errichten und zu sagen, das ist es und alle anderen sind Idioten.
Ihr Kurs, der sehr aggressiv, der sehr radikal gegen Corona war, stößt auch in Ihrer eigenen Partei auf sehr viel Widerstand. Ich lese Ihnen ein paar Zitate vor. Susanne Rissbasser, Ex-Parteiobfrau: Ich bekomme bei Kickels Auftritten Gänsehaut. Ich halte die Politik von Kickel für verantwortungslos. Norbert Hofer: Kickel und ich sind bei der Impfung unterschiedlicher Meinung. Ex-FPÖ-Minister Michael Schmidt: Kickels FPÖ ist unwählbar. FPÖ-Urgestein Andreas Mölzer: Kickel betreibt eine Politik der verbrannten Erde. Das sind wohlgemerkt lauter Zitate von FPÖ-Parteifreunden. Ist Ihr Kurs zu aggressiv?
Da haben Sie aber jetzt nicht solide recherchiert. Seit wann ist die Susanne Rees-Basser ein FPÖ-Parteifreund?
Wissen Sie nicht, dass die Ex-Parteiobfrau.
Und wie lange ist es her, dass sie ausgetreten ist?
Sie, wie Sie sicher wissen, wurde sie nach Knittelfeld weggeputscht, aber sie ist eine...
Seit 20 Jahren, Frau Lensinger, Sie sind ja innenpolitische Chefredakteurin im Profil. Seit 20 Jahren gibt es gar nichts, rein gar nichts, was die Freiheitliche Partei macht, was die Unterstützung der Frau Rees-Basser findet.
Norbert Hofer ist ja dritter Nationalratspräsident.
Wir können es ja der Reihe nach durchgehen. Was Norbert Hofer betrifft, das steht in keinem Gegensatz zu dem, was ich gesagt habe, weil ich habe schon vorher gesagt, die Freiheitliche Partei trägt den Namen Freiheit nicht umsonst. Und Freiheit heißt mit einem anderen Wort Selbstbestimmung. Und das ist auch unser Zugang zum Thema Impfung. Und eigentlich verstehe ich es nicht, weil unser Zugang ist ja der viel, auch für Sie der komfortablere. Ich will es Ihnen ja nicht verbieten, dass Sie sich impfen lassen. Sie können es auch empfehlen. Aber bitte, dann gehen Sie nicht her und schreiben es mir vor, wenn ich es nicht will. Und genau das bringt Norbert Hofer zum Ausdruck. Er kann sagen, er hält etwas davon. Ich sage, ich habe eine andere Position. Und jeder soll selbst entscheiden. Und jetzt können wir die alle der Reihe nach durchgehen. Und was Andreas Mölzer betrifft, ja, es tut mir fast ein bisschen leid. Das muss ich wirklich sagen, weil Andreas Mölzer mit vielen Aussagen, die er da getätigt hat, in Wahrheit sein eigenes politisches Erbe ramponiert hat. Aber das ist nicht mein Problem.
Es geht darum, dass Sie in der FPÖ umstritten sind.
Da sind wir jetzt beim Thema. Sie haben eine eigene Art, die FPÖ zu führen. Wir haben gehabt zwei Riesenthemen, jetzt Corona und jetzt haben wir diesen Ukraine-Krieg. Und jetzt gibt es neue Umfragen, die sagen, dass die SPÖ bis zu 28% hat und die FPÖ zwischen 18% und 19% liegt. Machen Sie da doch etwas falsch? Sind Sie enttäuscht, dass die eine Oppositionspartei doch deutlich zugelegt hat und Sie ja, relativ stehen geblieben sind? Was ist passiert?
Zum einen, ich habe heute noch einmal nachgeschaut, es gibt bei der Sonntagsfrage ein interessanterweise sehr breites Spektrum, was die Einschätzung der Position der Freiheitlichen betrifft. Ich habe von 18 bis 21 alles gefunden. Noch interessanter, und zwar jetzt aktuell, noch interessanter wird es dann, wenn es um die Kanzlerfrage geht. Da habe ich Umfragen gefunden, da liege ich bei 11% und am Wochenende hat es eine gegeben, da liege ich bei 21%. Sehen Sie, und das ist alles dieselbe Meinungsforschung. Ja? Das ist ja noch ärger als bei den Virologen.
Also vom Trend her sind es drei verschiedene, wo die SPÖ 26 bis 28
aber,
und Sie
nur noch einmal, nur noch einmal.
Bis 21.
Da kehre ich einfach, da kehre ich zu jemandem zurück, den ich wirklich auch als politisches Vorbild immer mehr wieder entdecke. Und das ist Jörg Haider, der immer gesagt hat, lass mal die anderen die Umfragen gewinnen und wir gewinnen die Wahl.
Jetzt möchte ich zu dem gehen, was in Ihrer Partei ist. Wenn Sie sagen, das ist jetzt vollkommen falsch, gerne. Als heftige Kritiker bei Ihnen gelten Heimbuchner, Nepp und Bici. Ich sage das jetzt einmal, Sie können das dann alles korrigieren. Klar, ein Kickelkurs von Landbau und die Burgenländer. Pro und ab und zu kritisch sind Tirol und Salzburg. Wirklich Geschlossenheit einer Partei hinterm Parteichef schaut ein bisschen anders aus. Also Sie haben so Drittel, Drittel, Drittel. Oder stimmt das alles nicht?
Das ist,
sind schon Recherchen, also ja, nicht erfunden.
Wissen Sie, was das ist? Das ist Wunschdenken. Was, ich höre das immer, ich lese das immer. Meistens natürlich ohne namentliche Kennzeichnung. Irgendwelche Insider melden sich dann zu Wort, die das alles ganz genau wissen. Aber ich erlebe es nie. Das ist der entscheidende Punkt. Ich bin jetzt gerade in den Bundesländern unterwegs auf einer Tour, erweiterte Landesleitungen. Das heißt, dort sitzen alle Führungsfunktionäre in den Ländern. Das geht hinein bis in die Ortsgruppen. Und ich kann Ihnen eines sagen, ich habe dort eine ganz, ganz ausgezeichnete Stimmung. Die Partei ist geschlossen wie ein Mann. Wir sind alle sozusagen mit einem großen Herzen dabei, weil es viel zu tun gibt für die österreichische Bevölkerung. Und Sie werden das jetzt beim nächsten Schritt erleben. Ich habe bei meinem Antreten als Parteiobmann gesagt, ich bringe in einem ersten Schritt die Freiheitliche Partei auf 20%. Und jetzt sage ich Ihnen, in einem zweiten Schritt werden wir vorne um den Spitzenplatz mitmischen.
Gibt es Wahlen? Rechnen Sie mit Wahlen jetzt im Herbst, wie manche Experten machen?
Wenn man strategische Überlegungen als Entscheidungsgrundlage hernimmt, dann rechne ich nicht damit. Was sollten die Grünen und was sollte die ÖVP, die jetzt wieder die alte ÖVP ist, auch offiziell, was eh nie anders war, aber was sollten denn die bei diesen Wahlen gewinnen? Also wenn es noch strategische Überlegungen gibt, nicht. Wenn man daran denkt, dass das Nervenkostüm aller Handelnden auch schon ein wenig angegriffen ist, dann schließe ich es nicht aus, dass wir auch bald Neuwahlen haben werden. Wie auch immer, die Freiheitliche Partei wird dort vorne mitmischen.
Sie haben jetzt über Umfragen gesprochen. Es gibt auch Rankings, wonach Sie der unbeliebteste Politiker Österreichs sind, und zwar mit weitem Abstand. Sie liegen sogar noch hinter Wolfgang Sobotka. Trifft Sie das, dass so wenig Menschen in Sie Vertrauen haben?
Frau Lenzinger, da muss ich Ihnen etwas erzählen. Ich war im Jänner dieses Jahres bei einer großen Freiheitskundgebung in Innsbruck. Und ich habe das dort so gemacht, wie ich es immer mache. Ich habe mich dort in die Bevölkerung hineingemischt. Ich war dort über viele, ist aber nichts herausgekommen. Ich war dort über viele Stunden und habe das getan, was viele Politiker nicht mehr tun, nämlich zugehört. Und da habe ich mich von ganz vorne von diesem Demonstrationszug dann quasi durchreichen lassen bis ganz nach hinten. Und da bin ich dann mit einer Damenrunde ins Gespräch gekommen. Und eine dieser Damen, das war die Wortführerin dieser Gruppe, die hat mich darauf angesprochen. Die hat gesagt, Sie sind der unbeliebteste Politiker, das liest man überall. Und sie hat mir gesagt, wissen Sie was, machen Sie Ihnen da überhaupt nichts draus. Machen Sie Ihnen nichts draus, bleiben Sie so, wie Sie sind. Sie hat nämlich gesagt, die Frage ist falsch gestellt. Sie müssen sich fragen, wen würde sich die Bevölkerung als Anwalt nehmen, wenn es um die Vertretung ihrer Interessen geht. Und da hat sie gesagt, da schaut es dann ganz anders aus. Sehen Sie, und das hat mich sehr gefreut.
Ein Wort ist heute überhaupt noch nicht gefallen, Ibiza. Sie haben damals Compliance-Regeln angekündigt innerhalb der FPÖ. Die sind aber noch nicht da, oder?
Sehen Sie, so geschlossen ist die Partei, dass wir eine Sitzung, die wir vor einigen Wochen abgeführt haben, dass da gar nichts nach außen gesickert ist. Und ich kann Ihnen ankündigen. Moment einmal, wir haben quasi die Tätigkeit dieser Arbeitsgruppe beendet. Es geht jetzt noch um den politischen Feinschliff. Und mir ist es ja immer wichtig gewesen, die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen. Und dann muss man immer schauen, was war das Problem bei Ibiza. Und das Problem bei Ibiza war sozusagen mangelnde Transparenz und Fehlverhalten von Führungspersonen. Nicht. von den kleinen Funktionären, sondern von ganz wenigen an der Spitze. Und das Zweite, das war dann der Spesenskandal, da war dann die Problematik sozusagen eines im Raum stehenden Betrugssystems. Und auf beides müssen wir Antworten geben. Diese Antworten sind jetzt in der Endformulierung. Wir werden, ich glaube, noch dieses Monat oder jedenfalls noch vor dem Sommer, das vor dem nächsten Parteigremium, das zuständig ist, auch präsentieren, weil es ja auch notwendig ist, entsprechende Änderungen zum Beispiel in unserem Organisationsstatut dann bei einem Parteitag zu beschließen.
Ist da in der Wiener Landesgruppe noch was zu befürchten, eine weitere Spesenaffäre? Oder sind die Vorgänge abgestellt mittlerweile? Also, Parteikreditkarte, sage ich jetzt.
Also ich sage Ihnen eines, ich führe durch Vorbild. Ja? Und das ist für mich überhaupt das Allerwichtigste. Ich habe meinen Leuten auch intern, auch in dieser Sitzung wieder gesagt, ich habe nicht nur den Ehrgeiz, einer der erfolgreichsten freiheitlichen Parteiobleute zu sein, gemeinsam mit meinem Team, sondern ich will auch der transparenteste und der kostengünstigste Parteiobmann sein. Und an diesen Maßstäben soll man mich messen.
Apropos Transparenz, es ist jetzt ein Sideletter aufgetaucht zwischen ÖVP und FPÖ, damals, als Sie in der Regierung waren. In diesem Sideletter werden feinsäuberlich Posten aufgeteilt. Im Verfassungsgerichtshof, in der Nationalbank, in der ÖBAG, im Europäischen Rechnungshof und so weiter und so weiter. Jetzt war die FPÖ immer eine Partei, die gegen Postenschacher gewettert hat. Das ist lupenreiner Postenschacher. Wie erklären Sie Ihren WählerInnen diesen Postenschacher-Sideletter?
Also ganz ehrlich gesagt sehe ich das ein wenig anders. Die gesetzlichen Regelungen zur Nominierung dieser von Ihnen jetzt genannten Personen sehen eine Zuständigkeit der Regierung vor. Wie wollen Sie denn diese Posten ansonsten vergeben, wenn das Gesetz vorsieht, dass die Regierung dafür zuständig ist? Wer soll es denn dann machen?
Muss man da wirklich einen Sideletter machen? Als Oppositionspolitiker hätten Sie sicher Postenschacher gesagt.
Nein, wissen Sie, worum es geht? Das ist kein Postenschacher. Wissen Sie, das ist eine nichts anderes als die Vorbereitung der Umsetzung von Personalentscheidungen, wo ich als Regierungschef oder als Vizekanzler weiß, dass diese Dinge auf einen zukommen. Und wenn man jetzt miteinander eine Vereinbarung trifft für die Arbeit in den kommenden Jahren, ja, dann ist es doch nur gescheit, wenn man schon schaut, was kommt da alles auf uns zu, welche Regeln können wir hier finden, anstatt dass man dann, ich weiß nicht, vielleicht am Vorabend dann draufkommt, dass man hier irgendetwas zum Nominieren hat und sich dann darüber den Kopf zerbricht. Da ist überhaupt nichts Unmoralisches dabei, da ist nichts Unanständiges dabei. Ich habe immer gesagt, das ist eine Art Gebrauchsanweisung auch, wie man sie für den Betrieb einer Koalition braucht. Und wenn Sie das nicht wollen, dann müssen Sie andere Regeln finden, dann müssen Sie sagen, ich weiß nicht, der Präsident der Nationalbank wird gelost.
Apropos nominieren, es steht heuer eine Wahl an, Bundespräsidentschaftswahl. Die FPÖ hat eine Kandidatur angekündigt. Wer wird denn kandidieren? Susanne Fürst, Sie selbst?
Ich habe, glaube ich, gestern habe ich gelesen, weil wir vorher von Umfragen gesprochen haben, dass der Amtsinhaber ohnehin schon gewonnen hat. Ne?
Also stellen Sie niemanden auf?
Nein, das motiviert mich ja zusätzlich. Das motiviert mich ja zusätzlich. Und nachdem sich alle schon eingehängt haben und gesagt haben, dass Bundespräsident Van der Bellen jetzt der geeignete Kandidat ist, wahrscheinlich deshalb, weil er lieber von der Schönheit der Verfassung schwadroniert, als dass er sie verteidigt, wenn es darauf ankommt. Aber es haben sich alle anderen Parteien geeinigt. Das sehe ich ja fast als eine patriotische Pflicht, dass die Freiheitliche Partei hier ein attraktives Gegenangebot macht. Und das werden wir auch tun.
Jetzt hätten Sie die Gelegenheit, live zu sagen, wer es wird.
Herr Bürger, da werden noch viele Gelegenheiten kommen. Wir haben beim letzten Mal spät aufgestellt, wir haben überraschend aufgestellt. Ich kann mich noch erinnern an ein Gespräch mit Karl Schlögl, der ja dort Bürgermeister war, wo ich gelebt habe oder wo ich lebe. Ja, jetzt ist das nicht mehr. Und der hat mir damals gesagt, na, das habt ihr jetzt vergeigt, weil viel zu spät und einen Unbekannten da und herausgekommen ist das beste Ergebnis, das wir Freiheitlichen jemals hatten.
Können Sie ausschließen, dass Sie selbst antreten?
Die Frage überrascht mich jetzt ein wenig, weil ich mich dazu schon mehrere Male geäußert habe. Wollen wir es jetzt so weit treiben wie beim Herrn Zilk, dass ich einen Notariatsakt unterschreiben muss?
Und Sie wollen?
Also ganz ehrlich gesagt, es ist keine Änderung der Lage eingetreten, sonst hätte ich die Öffentlichkeit darüber informiert.
So, die Sendezeit ist zu Ende. Trotzdem eine Mini-Frage noch. Sie waren noch nie in der Pressestunde. Warum eigentlich? Haben Sie nicht getraut, nicht gewollt?
Erstens einmal ist das Format bei einer Partei für den Parteiobmann. Und so lange bin ich noch nicht Parteiobmann. Wir haben dort einen Termin in Aussicht genommen gehabt, der ist geplatzt. Jetzt bin ich da. Und das andere ist die Ministerzeit. Naja,
dort hat die ÖVP das Kommando für diese Entsendungen gehabt. Dort werden am Anfang diejenigen geschickt, die schon erfahrene Minister sind. Dann kommen diejenigen, wo man etwas positionieren will. Und in der Endphase hätte man mich nicht mehr geschickt, weil da wäre vielleicht mit der
aber
ÖVP auch anders umgegangen.
Die Minister auch eingeladen.
Ja, eben. Ah, ja. Da wollte man mich ja nicht mehr haben, weil da hätten es zur Asylpolitik dann am Ende etwas anderes gehört.
Ja, wir brauchen nur eine zweite Färberei. Stunde. Danke fürs Kommen, Herr Lubmann-Kickl. Danke, Eva Lehnsinger, fürs gemeinsame Fragen stellen.